60% der Ostdeutschen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse.
Ne, 30 das finde ich schon ein Erfolg.
Was finden Sie ein Erfolg?
Natürlich. Ah, ja. Wir waren Bürger vierter Klasse. Ich stand jetzt in einer politischen Verantwortung und hatte für 170.000 Menschen, auch ökonomisch betrachtet, Verantwortung. Und ich wusste, die sind alle bewaffnet. Wir haben aber keine Waffen. Warten, wenn die jetzt auf den Gedanken kommen, wir wären so weit von in den Hintern gekniffen.
Ein Pfarrer wird Verteidigungsminister, eine Lehrerin Familienministerin, ein Anwalt Ministerpräsident. Die letzte DDR-Regierung. Im März 1990 gewählt, im Oktober abgetreten. Ihr Auftrag? Den Staat abzuschaffen und damit auch sich selbst. Aber wie geht das? Wie macht man das? Das wissen sie auch nicht. Weil sie in einer beispiellosen Lage sind. Und weil sie von Politik keine Ahnung haben. Also improvisieren sie, Tag und Nacht. Schlaf gibt es wenig, dafür viel Kaffee und Zigaretten.
Und dann sagten die, na gut, sie kriegen die Pistole und die müssen sie dann beim Pilze sammeln tragen. Da habe ich einmal geschossen und dann nie wieder.
Anja Reich, Sabine Rennefanz und Jenny Roth sprechen mit ihnen über diese einzigartige Zeit voller Widersprüche, voller Ideen, aber auch voller Druck, Enttäuschung und Intrigen.
Ich bin Anja Reich von der Berliner Zeitung. Also 1990 war das aufregendste Jahr in meinem Leben. Da ist so viel passiert und ich war so mit mir selbst beschäftigt. Das war wie so ein Rausch. Viele Sachen habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Zum Beispiel, welche Beschlüsse damals gefasst wurden. Wie mein Land abgeschafft wurde. Und mich interessiert eigentlich, was ist damals wirklich passiert.
Ich bin Sabine Rennefanz von der Berliner Zeitung. 1990 war ich 15 und ich weiß noch, dass ich an diesem 3. Oktober total wütend und traurig war, weil ich das Gefühl hatte, dass man mir mein Land wegnimmt. Ich wollte zwar die Westjeans und die Westmusik, aber ich wollte auf gar keinen Fall Teil dieser Kohl-BRD sein.
Ich bin Jenny Roth von der Berliner Zeitung. 1990 war ich in der 6. Klasse, allerdings im Westen. Und ehrlich gesagt hat sich durch die Wiedervereinigung in meinem Leben nicht viel verändert.
Einheiten lagen um Leipzig im Vorfeld, also dieser Riesendemonstration. Ja, und dann kamen keine mehr. Dann sind die zurückgefahren, ihre Kaserne, und haben in der Kaserne die gesamten Einrichtungsstücke zertrümmert. Aus Jubel oder aus totalem Frust. Ob sie geschossen oder marschiert wären, wenn sie den Befehl bekommen hätten? Die meisten sagen ehrlicherweise ja.
Vom Ende der Geschichte. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Folge 4, Rainer Eppelmann.
Ich habe ein paar
Sachen. Genau, Sie haben Erinnerungsstücke mitgebracht. Ja. Ui, das sind tolle Orden.
Die Sie noch nie gesehen haben.
Das ist solche Violett. Was ist da drauf? Doch, hier ist Hammer Sichel-Ehrenkranz.
Wessen Kopf ist da drauf unten?
Keine Ahnung, muss uns Herr Eppelmann erklären.
Und das? Ein Turm, ein Holzturm.
Sagen Sie ein paar Worte dazu?
Da steht was dran.
Deutsche Demokratische Republik, überreicht von den Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik.
Ein Grenzturm aufs Holz. 1990 im April. Der ehemalige Bausoldat und Waffendienstverweigerer und Militär. Strafgefangene Eppelmann wird Oberkommandierender einer sogenannten Volksarmee, die eigentlich immer bloß eine Parteiarmee war. Alle Offiziere, die meisten der Berufsunteroffiziere, sind Genossen der SED gewesen, sonst hätten sie das nicht machen können. Und nun war auf einmal ein Zivilist da, ein Waffendienstverweigerer und wie gesagt einer, der im Militärknast war. Und als der Minister wurde im April, Mitte April 1990, hatten natürlich alle Waffengattungen ein großes Interesse daran, den neuen Minister zu sich einzuladen. Und wenige Wochen danach sind sie dann, um eine Parallelität zur alten Bundesrepublik herzustellen, war ja klar, deutsche Einheit ist jetzt der Auftrag, also vergleichbare Strukturen, hat man die Grenztruppen dem Distel, dem Innenminister. Und davor bin ich da gewesen, die waren die Ersten, die mich eingeladen haben und schenken mir im April oder Mai 1990 angesichts von 4 Millionen Flüchtlingen, ein paar hundert, die erschossen worden sind, weil sie versucht haben, an dem Grenzfall vorbeizukommen. Unterstellen wir, die wollten mich nicht eiern, aber haben sich nicht gedacht. Die waren offensichtlich in 1990 noch nicht angekommen. Das habe ich mir machen lassen.
Die Krawatte, ja.
Das ist eine Krawatte, ja. Fällt Ihnen das auf, was da drauf ist?
Schwarz-rot-goldene Streifen, ja.
Und? Schwerter zu Flugscharen.
Gebogenes Schwert, ja. Klar, das war doch Ihr Leitspruch, oder?
Genau, genau. Und das heißt, immer dann, wenn ich mich mit ausländischen Politikern unterhalten habe, haben die von mir so eine Krawatte gekriegt. Nicht mehr Auschwitz, nicht mehr Überfall auf Polen, sondern Schwerter zu Flugscharen. Und das ist das Markanteste.
Im Rahmen 2 Orden, ne?
Ich fand kistenweise diese Orden.
Was waren das für Orden?
Die kein einziges Mal vergeben worden sind. Die waren gedacht für den siegreichen Krieg gegen den Aggressor Bundesrepublik Deutschland und die NATO.
Dafür gab es Orden?
Die waren kistenweise vorbereitet. Friedensliebe der Deutschen Demokratischen Republik. Wir haben überhaupt nicht davon geträumt, die anzugreifen und zu besiegen. Dafür waren diese Orden gedacht.
Und das haben Sie gefunden nochmal, als Sie die
als ich Minister war.
Als Sie aufgeräumt haben quasi.
Ja, so ist es. So hatte ja die Aufgabe zu rüsten.
Ja, vielleicht, wir sind ja jetzt hier, wir haben jetzt irgendwie noch einen knappen Monat bis so 30 Jahre Einheit und wollen einfach noch mal ein bisschen zurückschauen, ne? Und Sie haben es ja jetzt schon gesagt, Sie haben in Ihrer Einführung, Sie haben den Armeedienst verweigert, saßen dafür im Gefängnis, sind dann ausgerechnet Verteidigungsminister geworden. Vielleicht können Sie noch mal diese...
Nee, nicht Verteidigungsminister.
Nee, Quatsch.
Abrüstungsminister.
Ich bin von Lothar de Maizière gefragt worden, ob ich Verteidigungsminister in seinem Kabinett werden will.
Wie kam das?
Da
kannten Sie sich schon vorher über
ja,
den...
Ja, jetzt zeigen Sie einen Bereich Ihrer Unbildung.
Nee, stell Fragen.
Naja, aber
gucken Sie
die
mal.
Frage können Sie bloß so stellen, weil Sie das, was ich Ihnen jetzt sage, nicht wissen. Also es gab die Allianz für Deutschland, in der drei Parteien ein Parteienbündnis eingegangen sind. Eine war die CDU, die zweite war die DSU und der dritte war der demokratische Aufbruch. Und nachdem dieses Parteienbündnis unerwartet hohe Zustimmungsraten bei der Bevölkerung bekommen hat, bei den einzigen freien Wahlen. Am 18. März 1990 ging praktisch der Auftrag an Lothar de Maizière, der zu der Zeit Parteivorsitzender schon, seit Anfang November 1989 in der Ost-CDU war, ging an ihn der Auftrag, versuchen, seine Regierung zu bilden. Und er hat dann vernünftiger und dankenswerterweise gesagt, ich gehe nicht nur mit der FDP ein Bündnis ein, alleine hatten wir nicht über 50%. Das hätte aber mit der FDP zusammen gereicht. Aber wir haben eine Fülle von verfassungsändernden Gesetzen zu beschließen. Und ich möchte, da klar war, dass alle Sitzungen dieser ersten frei gewählten Volkskammer live übertragen worden sind und Tausende jeden Tag sich das angeguckt haben, weil sie offensichtlich ahnten und wussten, das hat was mit unserer Zukunft, mit unserem eigenen ganz konkreten Leben zu tun. Das Fürchterlichste, was jetzt passieren könnte, wäre, wenn wir uns vor laufender Kamera permanent prügeln, streiten und beleidigen. Darum, ich, Lothar de Maizière, möchte, dass wir uns grundsätzlich geeinigt haben. Und darum also eine Partei, die aus Regierung, eine Regierung, die aus Parteien besteht, die eigentlich über 60% haben müssen, um also verfassungsmäßige Veränderungen durchziehen zu können. Und deswegen hat er die SPD angesprochen. Richard Schröder, Markus Meckel sind richtigerweise der Überzeugung gewesen, wir wären bescheuert, wenn wir jetzt in eine Opposition gehen, wenn wir mitgestalten wollen, wie der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland alt und der DDR aussieht, dann müssen wir in der Regierung drin sein, sonst haben wir überhaupt keine Chancen. Und denn darum haben die nachher sich durchgesetzt, also die Ost-SPDler, und sind also mit in eine Regierung.
Und verzeihen Sie, dass ich Sie da nochmal unterbreche, aber ich hatte ja danach gefragt, warum Sie als Pfarrer, als jemand von dem, also mit dem...
Ich bin der Vorsitzende des demokratischen
Aufbaus. Aber warum dann, er hätte ja einen anderen Posten, anderen Ministerposten
ja, das weiß ich
können.
Nicht
Wie
so
kam
genau.
Es das auch genau
er,
auf dieses...
Das hat er mir nicht erzählt. Das hat
aber er hat Sie direkt gefragt, ob
er
hat Sie Verteidigungsminister
direkt, waren. Ja, ja, er hat nicht. Mich direkt gefragt, ob ich in seinem Kabinett Verteidigungsminister werden will. Und ich weiß aus seinem Buch, dass er zunächst nicht daran gedacht hat, mich zu nehmen. Das Verhältnis zwischen Lothar de Maizière und mir ist immer ein sprödet gewesen. Sie haben mir auch mit Lothar schon geredet, wir duzen uns seit ein paar Jahren. Ein sehr sensibler Mensch und ich war eben ja, der Maurer und der Berliner Pfarrer aus dem Friedrichshain mit dem Bluesmessen. Wir kannten uns. Ich habe ihn als Rechtsanwalt immer wieder in Anspruch genommen, wenn Leute einen Dienst mit der Waffe verweigern wollten oder total verweigern wollten und nur Rechtsschutz brauchten im Umgang mit den Einberufern. Da gab es Zeiten, wo sich so viele entschlossen hatten zu verweigern, dass den Wolfgang Schnur alleine nicht geschafft hat. Der ist das Hauptsächliche gewesen. Dieser,
Na und Gysi und, auch, ne?
Na, bei Verweigerern hat er glaube ich nicht so. Die entscheidende Rolle gespielt. Und daher kannte ich Lothar de Maizière. Wir erlebten uns dann bei den Koalitionsverhandlungen im Blick auf die Regierung, die ich Ihnen jetzt von der Zusammensetzung her so ein Stück andeutete und warum das so gewesen ist. Und irgendwann habe ich mich gefragt, na, wenn das so ähnlich wie im Westen läuft, müsste dich Lothar de Maizière eigentlich fragen, ob du in seiner Regierung mitmachen willst. Immerhin war ich der Parteivorsitzende des demokratischen Aufbaus. Und eines Tages fragte er mich denn.
Rief er da an oder was war das für eine Situation?
Das war unter Führung. Fragte er mich, ob ich bereit wäre, das zu machen. Ich hatte mir vorher überlegt, so nach dem Motto, wenn das wie im Westen läuft, was kannst du denn überhaupt außer Maurer und Pfarrer? Ich hatte ja einen anständigen Namen und wollte nur mich nicht tödlich blamieren. Was könntest du denn, wenn er dich fragen würde? Und da sind mir drei A's eingefallen. Auswärtiges hätte ich mir zugetraut, Arbeit und Soziales oder Abrüstung und Verteidigung. Und nun fragt er mich, ob ich der für Verteidigung werden will. Mag einen Augenblick überlegt und habe gesagt, nee. Aber Abrüstung und Verteidigung, das würde ich machen. Und dann hat er einen Augenblick überlegt und dann hat er ja gesagt. Und dann wurde das also... Das Ministerium für Abrüstung und Verteidigung. Erstmalig und leider bisher immer noch einmalig. Das gibt heute sehr auf der Welt noch, nicht in Deutschland, aber gibt immer noch Kriegsminister.
Und wie war das dann? Ich meine, Sie hatten da eigentlich, glaube ich, 170.000 Soldatenoffiziere, es sollte abgerüstet werden, abgebaut werden. Also, und dann noch angeblich sozialverträglich. Wie geht sowas? Wie funktioniert das?
Na, ist ja noch komplizierter gewesen. Es ging ja nicht nur um die Angehörigen der Nationalen Volksarmee, sondern die waren ja eingebunden in ein Bündnis. Das heißt, wir mussten also gleichzeitig auch noch mindestens mit den Chefs dieses Bündnisses, also den hohen Offizieren und den Politikern in der Sowjetunion reden. Und bei all dem, es liefen auch noch Abrüstungsverhandlungen zwischen NATO und Warschauer Vertrag. Ich kann mich erinnern, Katja Havemann hat mal gemeinsam mit Bärbel Bohley, als ich Minister wurde, vielleicht sogar in der Berliner Zeitung, weiß ich nicht genau, eine Annonce drin gebracht, Rainer, wir schämen uns für dich, dass du dieses Amt übernommen hast. Wenn du es übernommen hast, dann hättest du doch als erstes gleich sagen müssen, ich schaffe sofort die Nationale Volksarmee. Das wäre genau das Falsche gewesen, wenn ich zu der Zeit konkret als erstes gesagt hätte, danke, meine Herren, Sie können alle nach Hause gehen, es gibt sie nicht mehr. Wäre das absolute Chaos, nicht nur unter den 170.000 gewesen, was sollen mit denen werden? Arbeitslos alle sofort? Und ja, was bedeutet das für das Bündnis? Warschauer Vertragsordnung. Und was bedeutet das für die Abrüstungsverhandlungen zwischen ja, NATO und Warschauer Vertrag? Also es wäre, menschlich kann ich es verstehen, aber politisch und realistisch wäre es bescheuert, verantwortungslos gewesen, wenn ich das gemacht hätte.
Na, vielleicht gingen Frau Havemann und Frau Bohley ohne jetzt... in ihrem Kopf gewesen zu sein, aber von ihrer, sie hatten ja früher eine sehr stark auch radikale Position und forderten komplett den Abzug der NATO, dann ist es natürlich, wenn man sich dann plötzlich in so eine politische Position gibt, wo man nicht mehr so Radikalforderungen durchsetzen kann, eine andere Situation.
Richtig,
oder?
Und das haben die beiden eben offensichtlich nicht gesehen.
Nicht gesehen, genau.
Oder sind eben, weil sie selber in der Situation nicht waren, weiter von ihren konkreten Vorstellungen ausgegangen, die nicht so unterschiedlich von den meinen waren. Keine Frage, ich bin nie Kommunist gewesen, weil die beiden mal gewesen sind. Aber ich stand jetzt in einer politischen Verantwortung und hatte einmal für 170.000 Menschen, auch ökonomisch betrachtet, Verantwortung. Und ich wusste, die sind alle bewaffnet. Wir haben aber keine Waffen. Warten, wenn die jetzt auf den Gedanken kommen, wir wären so weit von in den Hintern gekniffen, wie ein Tier, das in der Ecke ist.
Hatten Sie da
wehrt
Angst,
sich mit,
dass na, es da so na, ein...
Sorge so ein zumindest, Sorge.
Wie so ein Putschen.
Du musstest deine dazu beitragen, dass die nicht alle sagen, ich habe sowieso keine Chance mehr und dann ist mir das, Entschuldigung, scheißegal, was aus dem Ganzen wird. Denn räume ich jetzt einfach mal auf. Ich musste also diese Männer gewinnen. Das ist mein Hauptziel gewesen bei der ersten Kommandeurstagung. Anfang Mai ist das gewesen, 1990.
Wo war die?
In Strausberg. 300, 400 waren da die Kommandeure der Nationalen Volksarmee. Und mir war klar, die musste jetzt gewinnen.
Und da habe ich ihnen versucht,
deutlich zu machen, das heißt jetzt nicht für euch alle das Ende.
Wie haben die Sie wahrgenommen, so als Sie waren ja quasi von der kompletten Gegenseite, der Feind?
Richtig, richtig. Korrekt. Also beleidigt, beschimpft worden, offen zumindest, bin ich kein einziges Mal, sondern die haben sich korrekt verhalten. Auch nachher im Umgang mit den Offizieren der Bundeswehr. Die haben ja in der Bundeswehr auf meine Bitte hin, in Absprache zwischen meinem Ministerkollegen Schröttenberg und mir, haben die eine kleine Gruppe aus Offizieren und Zivilpersonen zusammengesetzt gehabt, die nach Strausberg dann gekommen sind, um zu überlegen, wie passen die Strukturen zusammen. Und ich bin bei dem ersten Gespräch nicht dabei gewesen. Das muss voller Misstrauen und weiß ich was und Kälte gewesen sein. Das waren ja die potenziellen Gegenseite, die potenziellen Feinde. Ne? Und jetzt sollten sie auf eben mal verhandeln, wie sie übermorgen zusammen sind. Auch für die ja eine ungeheure Herausforderung, auch menschlich eine ungeheure Herausforderung. Und die da saßen, mindestens die Offiziere und Generäle und Berufsunteroffiziere wussten, wenn du dir nichts zu Schaden kommen lässt, wirst du immer nach einer bestimmten Zeit einen Dienstrang höher. Wir sind eigentlich gemacht. Feste Arbeitsstelle, feste Tierhalt, nachher ohne anständige Rente. Und jetzt kommt auf einmal eine Situation, wo alles offen ist. Von Schluss aus sofort über ganz schlimm bis möglicherweise ja, Perspektiven für sie. Und das ist, wie gesagt, mein Bestreben auf der Kommandeurstagung gewesen, dafür Sorge zu tragen, dass die mitmachen bei dem Prozess der Demokratisierung in der DDR. Keine Politoffiziere mehr, sich zu überlegen, welche Führung der einzelnen Waffengattungen könnte doch weiterbleiben und welche waren so staatsnah, dass man sagen musste, man muss fragen, wer heute besser geeignet. Ich habe gesagt, es wird Menschen geben von ihnen, die nicht übernommen werden. Das sind Generäle, das sind die Obristen und alle über 60. Aber und Frauen nicht, weil es in der Bundeswehr keine Frauen gab. Aber für die anderen werde ich kämpfen, dass möglichst viele von denen, die wollen, das waren ja, sie sind ja gerade darum, in die Armee des Feindes eventuell reinzugehen. Die wollen, wenn die einen Antrag stellen, dass sie auch aufgenommen werden. Und am Schluss war es dann auch so, dass 11.500 Berufsangehörige der Nationalen Volksarmee in die Bundeswehr übernommen wurden.
Weniger als 10%.
Fast 10%. Dieses Argument hörte ich auch von alten Generälen. 10%. Lassen Sie uns doch mal fantasievoll überlegen, der erste Kanzler des Vereinigten Deutschlands hätte nicht Helmut Kohl geheißen, sondern Egon Krenz. Was meinen Sie wohl, wie viele Offiziere der Bundeswehr wären in die Nationale Volksarmee übernommen? Haben Sie geschwiegen? Ich sag's Ihnen. Keiner. Man darf das nicht vergessen. die wären jederzeit beide Seiten bereit gewesen, wenn der entsprechende Befehl hier kommen wir aufeinander loszugehen. Von daher finde ich, ist diese 11.500 ein Sieg für Demokratie. Mhm. Die Aufgabe, die ja vor den Soldaten in West wie Ost stand, war, auf einmal auf 370.000 runterzukommen, insgesamt. Mhm. Und die westdeutschen Offiziere haben natürlich gesagt, na, wir werden jetzt nicht alle rausgehen, bloß damit möglichst viele aus der NVA reinkommen können, sondern 11.000 heißt, es waren 11.000 Plätze, die für die Westdeutschen verloren gegangen sind. Und da wir darum bestrebt waren, einen inneren Frieden in der DDR herzustellen, auch mit den Berufssoldaten, aber natürlich auch nicht den inneren Frieden bei den westdeutschen Berufssoldaten zu gefährden, musste in jedem Fall ein Kompromiss getroffen werden. Ging ja nicht anders.
Wie war das denn? Es wurden doch die Stasi-Akten auch vieler Offiziere und Soldaten auch vernichtet, ne? Stimmt das so? Und, nee, und wenn so, ja, war das quasi, um die Leute zu schützen?
Nee, so stimmt es nicht. Man muss ein bisschen genauer sagen. Ich kann mich noch erinnern. Der Erste, der mich rief, war nicht der Grenzer, sondern der Erste war der für die militärische Aufklärung. Um die jetzt. Also die Aufklärer der Bundeswehr gewesen sind. Die haben ja hauptsächlich nicht in der Deutschen Demokratischen Republik gearbeitet. Dafür ist das Ministerium für Staatssicherheit zuständig gewesen. Sondern die haben in Westeuropa oder in Afrika oder sonst wo haben die versucht, Nachrichten anzuziehen. Und als ich den besuchte, den für die Aufklärung, den General, da legte er mir, ohne mich vorher zu informieren, legte er mir einen Befehl hin, den ich unterschreiben sollte, dass ich für die Vernichtung aller Akten bin. Und dann gesagt, na, das ist jetzt eine etwas unfaire Weise, die Sie mir vorstellen. Sie können nicht erwarten, dass ich einen Befehl unterschreibe, den Sie geschrieben haben, von dem ich erstens nicht weiß, was da drin steht, zweitens mir über nicht mal eine Minute Gedanken darüber machen kann, welche Konsequenzen hat das und was bedeutet das. Und fairerweise muss ich darüber mindestens mit unserem Regierungschef reden. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich unterschreibe diesen Befehl mit einer Maßgabe. Angehörige der Deutschen Demokratischen Republik, die Militärspionage gegen die Bundesrepublik Deutschland gemacht haben, die alte, die sollten nicht dafür vor Gericht gestellt werden können, außer sie haben eine Straftat begangen, also jemanden umgebracht oder erpresst oder sonst was. Und zwar deswegen, weil ich mir erstens nicht vorstellen kann, dass die im vereinten Deutschland vor Gericht gestellt werden und dann dafür verurteilt werden, dass sie für die DDR in Westdeutschland Spionage gemacht haben, weil das Umgekehrte auch nicht passieren wird. Dass man einen westdeutschen Offizier dafür bestraft, dass er in der DDR-Spionage betrieben hat. Aber die Akten der westdeutschen Bürger, die im Auftrag der DDR in der Bundesrepublik Deutschland Spionage gemacht haben, die haben Gesetze ihres eigenen Landes gebrochen. Die Akten dürfen nicht vernichtet werden. Sie sind alle vernichtet worden. Er hat das also nicht beachtet. Und zweitens, an dem Tag, als er mir den Befehl hinlegt, waren die alle schon vernichtet.
Oha.
Er wollte bloß eine Absicherung haben. Ich habe das ja nur getan, weil es der Minister gemacht hat.
Sie haben das eigenmächtig gemacht?
Na sicher.
Klar.
So wie vorher die Stasi.
Und die HVA.
Im November haben die angefangen. Als deutlich war, es besteht die Gefahr, dass wir die Macht nicht ewig behalten, haben sie alles das.
Am 10. November, ja.
Ja. Genau so ist es. Das war also zweimal infam. Einmal, dass er mir einen Text, den er geschrieben hat und nicht ich, hinlegte, so nach dem Motto, unterschreiben Sie mal. So nach dem Motto, ein Fahrer kannst du über den Tisch ziehen. Ne? Und der zweite war, als er sich von mir eine Erlaubnis holen wollte, war das längst alles gemacht.
Haben Sie den rausgeschmissen dann? Oder?
Nein, okay. Um Gottes Willen. Der ist nicht bis zum Ende meiner Zeit da geblieben. An mehreren Stellen ist er ausgewechselt worden, aber immer in Absprache mit dem dienstranghöchsten Offizier der Nationalen Volksarmee unter mir. Das war mein Vorgänger, Admiral Hoffmann. Ich habe den nämlich gefragt, ich kenne die NVA da ja nicht von denen. Keine einzige Person, keine Strukturen. Ich könnte bis heute ihnen keine Dienstränge mit absoluter Sicherheit sagen. Trotzdem meine ich, war die richtige Person, weil ich mich permanent versucht habe, in die Stiefel derer zu stellen, mit denen ich jetzt zu tun habe. Ich mir sage, wenn die sich in eine Ecke gedrängt fühlen, wären sie unberechenbar. Also musst du ihnen eine Hoffnung, eine Chance oder eine Perspektive geben. Eins von dreien.
Hat sich denn da auch Ihr Blick auf die Armee geändert? Also von so harter Gegnerschaft zu, dass Sie vielleicht doch auch was Positives gesehen haben? Also zum Beispiel, manche sagen ja, dass die friedliche Revolution so friedlich geblieben ist, hat auch damit zu tun, dass die Armee und die Grenztruppen nicht zu den Waffen gegriffen haben. Also haben Sie da sowas wie auch Respekt oder so entwickelt?
An der
oder?
Stelle nicht, an der Stelle nicht. Weil wir heute wissen, eben Beispiel, Einheiten lagen um Leipzig konzentriert im Vorfeld des 9. Oktober. Also dieser Riesendemonstration. Und die lagen da, die sind wochenlang darauf vorbereitet worden, durften keine Zeitungen mehr lesen, kein Radio mehr hören. Informationen, die sie bekamen, bekamen sie nur durch ihre Offiziere. Und dann lagen sie da. Und dann kam kein Befehl.
Und ja, dann weil sind die ziemlich lange Hängepartie an dem
und dann sind die zurückgefahren in ihre Kaserne und haben in der Kaserne die gesamten Einrichtungsstücke zertrümmert. Bis heute kann ihnen keiner genau sagen, warum. Aus Jubel? Möglich. Oder aus totalem Frust. Leute, wenn sie, und das habe ich natürlich öfter gemacht, oder das passiert ja heute noch manchmal, ob sie geschossen oder marschiert wären, wenn sie den Befehl bekommen hätten. Die meisten sagen ehrlicherweise ja. Wir hatten zu der Zeit an der Spitze der Deutschen Demokratischen Republik einen ewigen Funktionär. Der hat immer das gemacht, was ihm sein Chef gesagt hat. Und auf einmal war er der Oberste. Und er hätte selber etwas sagen müssen.
Grenz, ne?
Ja. Und er hat es nicht gekonnt. Das war unser Glück. Wenn an der Stelle noch Honecker gewesen wäre, wäre das alles anders gelaufen. Ich gebe dafür Ion Krenz keinen Orden. Er konnte es nicht.
Sieht er sich ja heute anders.
Ja, na sicher sieht er. Das ist ja auch sein Recht. Dass er lebt ja noch. Dass er muss ja jeden Tag noch in den Spiegel gucken. Nicht? Ja. Beim Haare kämmen oder waschen oder was auch immer. Und da muss er irgendwie leben können. Und der lebt ja offensichtlich auch nicht schlecht. Ne? Aber das war unser großes Glück, dass wir an der Stelle ganz oben, wir müssen sehen, wir waren ein Staat, der von einer Partei regiert worden ist, in der es praktisch einen gab, der letztlich alles bestimmte. Das war der Generalsekretär. Und wir haben das erste Mal einen Generalsekretär gehabt, der dabei Schwierigkeiten hatte.
Sie waren ja Anfang 1990 im Februar nochmal bei ihm, um mit ihm zu besprechen.
In Lobetal.
Genau, dass die Kommunalwahlen vom Mai 89, dass sie doch gefälscht waren. Können Sie vielleicht so ein bisschen von dem Besuch erzählen und wie Sie es geschafft haben, ihn dazu zu bringen, dass er das quasi zugegeben hat?
Naja, er hat es nicht zugegeben. Die Zahl der Demonstranten wuchs wieder im Verlaufe des Januars 1990. Und da ist der damalige Präsident der alten Volkskammer noch zu mir gekommen, hat gesagt, können wir nicht irgendwas machen, dass die Gefahr nicht besteht, das wird immer mehr und irgendwann denn auch hier gewalttätig und was soll denn passieren? Also wir müssten versuchen, dass dieser Prozess ein gewaltfreier bleibt, wie es
bisher. Die Leute sind damals, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, 1990 dann auf die Straße gegangen, da war die Stimmung ja auch ein bisschen gekippt. Ne? Die Leute forderten die D-Mark und die schnelle Einheit, oder? Und das war so eine Ungeduld.
Richtig. Ne? Ja. Und du also die Frage, und da fragt er mich, was man da machen kann. Er hat gesagt, nee, wir brauchen Signal, dass tatsächlich was passiert und dass es anders wird. Und ein solches Signal könnte sein, weil es ja auch immer wieder ein öffentliches Thema war, wenn wir zum Beispiel deutlich machen könnten, es gibt so weit wie ein Schuldbekenntnis von Krenz und Honecker, was die Wahlen angeht, dann würden die Leute sagen, Donnerwetter. Das ist noch nicht alle, die sind noch nie im Knast dafür oder was auch immer, aber die geben offen zu, dass sie uns betrogen haben. Und das leuchtete ihm sofort ein, sagt er, dann reden Sie mit Krenz und reden Sie mit Honecker. Zu der Zeit ist ja Honecker in Lobetal gewesen, weil sie ihn in Lindow ja verjagt hatten mit seiner Frau. Und er kam da an. Saßen sie zu dritt da. Seine Frau, sein Rechtsanwalt und Honecker. Sie ging dann Kaffee kochen Wären Sie jetzt nicht neidisch? Ich habe von Margot Honecker Kaffee gekocht gekriegt. Und ja, dann redeten wir miteinander. Und Honecker, keine Ahnung, keine Ahnung. So, ja, ich bitte Sie, jede olympische Goldmedaille, die ein DDR-Bürger erworben hat bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften, ist immer ein Erfolg der Deutschen Demokratischen Republik und der SED und des Generalsekretärswesens und so auch in der Öffentlichkeit gefeiert. Da können Sie jetzt nicht sagen, haben damit überhaupt nichts zu tun und interessiert Sie nicht. Und dann hakte der Rechtsanwalt ein und sagte, ja, Erich, also du musst was dazu sagen. Und dann ist der Text rausgekommen. Da kann er immer noch sagen, dabei ist er geblieben. Ich habe keinem gesagt, ihr sollt jetzt betrügen oder fälschen. Und ich habe auch nicht dabei gestanden, wenn das jemand gemacht hat. Aber ich sehe ein, als der Generalsekretär der SED und der oberste Mann der DDR, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen muss, dass andere ohne meinen Auftrag die Wahlen betrogen haben. Und das hat auch Krenz in der eigenen Erklärung gesagt. Und ich weiß, Wolfgang Berghofer, der Bürgermeister in Dresden gewesen ist, der erzählte mir dann, wie das bei ihm war. Ich habe den Namen vergessen. Irgendein Mitglied des Politbüros hat ganz sicher in Absprache mit dem Generalsekretär, als Mitglied des Politbüros macht man nichts, was nicht mit dem Generalsekretär abgesprochen ist, einen umfänglichen Brief in alle Bezirke geschrieben. Ich sage bloß einen Satz. Die Genossen in Berlin erwarten, dass das Wahlergebnis mindestens so gut ist, wie es bei den letzten Wahlen auch war. Und was machen dann die entscheidenden Leute in einer Kaderpartei, wo der oberste Engel ganz oben sitzt? Und wenn der zürnt, um Gottes Willen, ist es mit der eigenen Karriere vorbei. Dafür sind Wolfgang Berghofer, weil er das so erzählt hat, und der, den er nennen musste, weil er befragt worden ist, ob das etwa Hans Modrow, der ehrliche Hans, auch gewusst hat. Der, von dem habe ich sie gekriegt. Die beiden sind die einzigen, die wegen dieses Wahlbetruges zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden sind. Und da ist der ehrliche Hans heute noch auf den noch ehrlicheren Wolfgang sauer.
Vielleicht können wir noch mal auf diese Zeit vor der Einheit kommen. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, Herr Billmann, dass sich Ihre Position, wie auch wahrscheinlich die vieler DDR-Bürger in dieser Zeit zwischen 8. November 89 und dann 18. März 1990 auch vieles im Fluss war und verändert hat. Ne? Also wann ist denn bei Ihnen der Punkt gekommen, wo Sie gesagt haben, es kann jetzt nur auf eine schnelle Einheit hinauslaufen? Also ich frage, weil Sie ja noch im Oktober oder im November, glaube ich, für eine stärkere Zusammenarbeit mit der erneuerten SED geworben haben. Vielleicht können Sie uns da noch mal mitnehmen, richtig, was da passiert ist
als
bei Ihnen.
Als Bestätigung auch noch ein paar Papiere, die wir als demokratischer Aufbruch im Oktober und November verfasst haben. Da haben wir natürlich nicht von deutscher Einheit schreiben können. Auch nicht vom Machtverzicht der SED. Hm. Da wären wir sofort eingesperrt worden. Hm. Man muss sich an die konkreten Bedingungen von damals erinnern. Wir wollten dieses Land verändern. Die ganze Reihe von uns sind mehrmals für 24 oder 48 Stunden eingesperrt gewesen oder auch öfter. Und haben uns gesagt, wir müssen vorsichtiger und sensibler werden. Immer wieder ein bisschen drücken, aber ohne, dass wir eine Chance haben, uns dafür problemlos auch für Jahre einzusperren. Im Knast kannst du die DDR nicht verändern, sondern wenn du das machen willst, musst du draußen bleiben. Also überleg dir deine Schritte genau. Deswegen haben wir mit Wolfgang Schnur, von dem wir ja damals nicht wussten, dass der alle Brühe haben, dann gleich an der Stasi weitererzählt, haben wir gesagt, Rechtsbeistand, wie weit können wir gehen? Also wer die Papiere, die praktisch von uns fast allen neu entstandenen Gruppierungen in 1989, wer die verstehen will, darf nicht von heutigen Maßstäben ausgehen, sondern muss die Situation sehen, so wie sie damals war. Sag ihm mal ein ganz anderes Beispiel, woran das deutlich wird, wie rasend sich das verändert hat. Letztlich war es klar mit dem Wählerauftrag. 95% aller wahlberechtigten DDR-Bürger sind zur Wahl gegangen.
Wahnsinn.
Und davon haben rund 80% die Parteien gewählt, die gesagt haben, deutsche Einheit, so rasch und so gut wie möglich.
Nee, 48% oder so, ne?
Ja, ich rechne ja nicht nur die Allianz für Deutschland gewählt haben, sondern auch die Ost-SPD hat ja von der Einheit Deutschlands geredet. Oder die FDP hat von der Einheit Deutschlands geredet. Die einzige Partei, die gesagt hat, wir wollen weiter bei der DDR bleiben, ist die Gysi-Partei gewesen. Die anderen haben mehr oder weniger deutlich, wir mit dem raschesten Weg, aber mehr oder weniger deutlich haben alle anderen gesagt, deutsche Einheit. Angesichts dessen, dass 80-85% aller DDR-Bürger allabendlich Westen geguckt haben und dem neuen Deutschland und auch der Berliner Zeitung nicht mehr geglaubt haben, dass es denen im Westen so viel sau schlechter geht als uns in der Deutschen Demokratischen Republik. Die wollten vergleichbar leben. Das hat letztlich das Wahlergebnis bestimmt. Die haben die ihnen bekannten Parteien gewählt. Und das war, abgesehen von den Genossen, waren das die Parteien des Westens. Ich kann mich noch an die Koalitionsgespräche erinnern, da sind wir davon ausgegangen, wir werden zwar für 4 Jahre gewählt, aber der Prozess wird wahrscheinlich bloß 2 Jahre dauern. Lothar de Maizière, Markus Meckel und Rainer Eppelmann, wir haben uns fast zufällig am Flughafen Schönefeld getroffen. Da haben wir über 2 Dinge geredet. Einmal darüber, wie lange wird das dauern? Wir sind in Ohnmacht gefallen, kann ich mal fast erinnern, als die DSU das erste Mal davon sprach, Beitritt sofort. Das haben sie in dem Augenblick, an dem einzigen Tag gemacht, an dem Helmut Kohl mal zu Besuch war in der neuen frei gewählten Volkskammer. Und da haben sie gesagt, das jetzt aber mit voller Pumpe, da ist Kohl schlecht geworden. Der hat natürlich genug Erfahrung, um sich vorzustellen, um Gottes Willen, wenn jetzt hier die Laienspieler auf immer, ja, sofort. Schrecklich, schrecklich.
Aber ich denke, er wollte auch den schnellen Beitritt. Was? Aber ich denke, Kohl wollte auch den schnellen Beitritt.
Ja, aber nicht sofort.
Nicht sofort.
Nicht sofort, sondern einen geregelten Beitritt. Den hat es ja denn auch gegeben. Unter einem fürchterlichen Zeitdruck. Und das zeigte sich ja auch, Sie erinnern sich ja sicher auch, Putsch gegen Gorbatschow. Das heißt, wie lange Gorbatschow noch zu bestimmen hat, das kann auch über Nacht wieder anders sein. Das, was Gorbatschow da gesagt hat, selbstverständlich bestimmt die souveräne Bundesrepublik Deutschland mit Abschluss der 2+4-Verhandlung, bestimmt sie selber, in welchem Bündnis sie drin ist. Das hat der gesagt, ohne vorher die Möglichkeit, eine Absprache zu haben mit seinen Militärs oder mit dem Politbüro. Und hinterher haben die dann erstmal Rabatz gehabt. Und Gorbatschow ist auch heute noch unter vielen, vielen Russen kein beliebter Politiker. Wenn Gorbatschow mal wieder Beifall braucht, muss er nach Deutschland kommen. Da kriegt er ihn, verständlicherweise. Und das Zweite war, die in Nordrhein-Westfalen und die in Rheinland-Pfalz werden nicht so viel Verständnis für unsere Verhandlungspartner in der Sowjetunion haben. Das waren ja bisher immer nur die Feinde. Wenn jemand die Aufgabe übernehmen kann, bei all dem, was wir jetzt bereden, verhandeln, versuchen zu erreichen, auch ein Stück weit an die zu denken, deren Ja wir auch brauchen, dann sind wir nicht. Wir müssen darauf achten, dass das, was auf dem Weg der Vereinigung Deutschlands bis hin zur Einbindung in die NATO passiert, mit der Einwilligung und dem Verständnis der Sowjetunion passiert. Deswegen habe ich lange als verrückt oder bescheuert oder ahnungslos bezeichnet worden, dass ich gesagt habe, wir brauchen ein Ja von Gorbatschow dazu. Als deutlich wurde, Einheit Deutschlands kommt in absehbarer Zahl von Wochen. Was machen wir, wenn der Gorbatschow noch nicht Ja gesagt hat? Bauen wir denn eine amerikanische Kaserne neben eine sowjetische Kaserne in Dresden? Zum Beispiel? Unvorstellbar.
Als wir bei Lothar de Maizière neulich saßen, da hat er sehr viel auch von diesem Druck erzählt in der Kürze und dass er sich eine Zeit lang dann nur noch von Zigaretten und Kaffee ernährt hat und wirkte eigentlich auch heute noch, 30 Jahre danach, fühlte sich ungerecht behandelt, glaube ich, dass man hätte mehr rausholen können in den Verhandlungen auch. Wie ist denn da Ihre Gefühlslage insgesamt, jetzt nicht nur auf die Abrüstung und Verteidigung bezogen?
Ich glaube nicht, dass man mehr rausholen konnte. Womit sollten wir drohen? Dass wir gegen den Willen der Wähler sagen, wir machen keine deutsche Einheit? Wir brauchten Geld. Ich kann mich noch zwei Beispiele wegen Bus noch erzählen. Das eine, Tausende hauten ab, nachdem die Mauer geöffnet war. Mhm. Kohl hat mal gesagt, was ja naiv war, ich unterstelle ihm keine Bösartigkeit, naiv war, in 7 Jahren jetzt den in Dresden genauso gut wie den, ich weiß nicht, welche westdeutsche Stadt er genannt hat. War natürlich Quatsch. Ich habe auch damals schon gesagt, wir brauchen länger und das wird auch länger dauern. Und heute glaube ich, Marianne Birtler hatte recht, die gesagt hat, das wird 3 Generationen dauern. Mhm. So lange wie die DDR gedauert hat, so lange wird es dauern, bis das eigentlich nicht ernsthaft jedenfalls kein Thema mehr sein kann. Das heißt, da verhandelten erstens zwei ökonomisch nicht gleich starke, zweitens welche, die irgendwo auch total verunsichert waren und sagen, wir wissen bloß ganz genau, wir wollen das nicht mehr, was wir vorher hatten. Aber wer von uns hat sich noch dazu in öffentlichen Debatten intensiv über Jahre damit beschäftigen können, wie denn eine demokratisierte DDR aussehen könnte? So eine Diskussion zu führen, wärst du eingesperrt worden.
Aber die gab es ja dann 1990.
Na sicher, dann ja, bitte. Ja. Aber Sie müssen sich mal überlegen, unter welchem Druck. Hm. Der Lothar de Maizière hat Ihnen ja erzählt, wie viele Sätze und da viele von verfassungsveränderndem Charakter. Mhm. Ich kann mich ja noch erinnern, also ich habe nie in der Länge und Intensität arbeiten müssen, wie in der Zeit auf einem Gebiet, wo ich mich nicht intensiv jahrelang darauf vorbereitet habe, durch Studium oder praktische Erfahrung oder was auch immer. Ich kann mich noch erinnern, wie der damalige Postminister in der alten Bundesrepublik mal im Blick auf uns, die einzige frei gewählte Regierung der DDR, sagte, die Laienspieler.
Aber wie ist denn das, wenn Sie sagen, was hätten wir denn tun sollen? Sie saßen ja mit am runden Tisch, haben diese Verhandlungen mit, nicht nur mitbekommen, sondern auch mitgemacht. Wenn Sie jetzt nur so ein bisschen träumen könnten, wie hätten Sie,
mehr
was
Zeit.
Hätten Sie gerne?
Mehr Zeit. Und das haben wir, das wird ja auch in unserem Gespräch deutlich, und das haben wir praktisch überhaupt nicht in der Hand. Ja. Hm. Das entschied sich an dem, was in der Sowjetunion passierte. Hm. Ich bin traurig darüber, das hätte ich gerne verändern wollen, aber da hat auf mich natürlich auch keiner gehört. Abschied der Soldaten sind ja, die Westalliierten sind am Brandenburger Tor verabschiedet worden. Und irgendwann bekam ich mit, das ist nur geplant für die Westdeutschen und für die sowjetischen Truppen extra. Ich versucht, das zu verändern, hatte keine Chance. Und dann bin ich da natürlich mit dabei gewesen und bin da bis heute noch gerührt davon. Die marschierten ab, anständig im Gleichschritt, mit dem Absingen eines deutschen Volksliedes in deutscher Sprache. Das war richtig rührend, berührend.
Sabine sprach ja schon die Gefühlslage an, ne? Und ja. Es hat wohl damals auch Volker Rühe hat gesagt, wenn wir uns finanzpolitisch, währungspolitisch in der DDR engagieren, Verantwortung übernehmen, um einen Kollaps zu vermeiden, ist es weltfremd zu glauben, dass die Politik draußen bleiben kann. Also auch schon irgendwie auch so eine, ist das nicht auch eine Demütigung auf eine Art? Also wir haben hier das Geld, ne? Wie die Eltern, die ihren Kindern ein Taschengeld geben unter bestimmten Bedingungen.
Na, die, im Normalfall geben die Eltern denn das, was sie selber meinen. Bei uns ist darüber verhandelt worden. Zum Teil hart verhandelt worden. Hm. Aber letztlich, wenn die eben sagen, wir können partout nicht mehr. Es gibt ja Beispiele dafür, wo man in den Verhandlungen zwischen alter Bundesrepublik und uns, ich kann das nur bloß für den Bereich Verteidigungsministerium sagen, ist nicht so gewesen, dass der Westen bestimmt hat und den war. Der Lothar de Maizière, ich weiß nicht, ob er Ihnen sowas erzählt hat, der hat Beispiele ja selber konkret miterlebt oder Berichte gekriegt. Er sagt, der Stapel der Gesetzesvorhaben war so und ditte, was an Berichten kam und Klagen kam und Chaos. In großen Städten sind teilweise die Straßenbahnen nicht mehr richtig gefahren, weil die Leute inzwischen im Westen abgehauen waren. Oder Wolfgang Berghofer hat mir erzählt, ein Dachdecker in ganz Dresden, alle anderen waren weg.
Echt? Krass. Aber heute, die Diskussion heute ist ja doch, hat sich ja so ein bisschen gekippt, dass doch auch argumentiert wird, wenn bestimmte Sachen stärker verhandelt worden wären, ganz viel Konjunktiv, dann wäre die Situation in Ostdeutschland nicht so, wie sie sich darstellt. Also heute, gerade heute kam ja wieder eine neue Umfrage. 60% der Ostdeutschen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse. Mhm. Ne, 30
das finde ich schon ein Erfolg.
Was finden Sie ein Erfolg?
Natürlich. Ah, ja. Wir waren Bürger vierter Klasse. Ich erzähle im Bus ein Beispiel. Leute aus der Gemeinde, in der ich Pfarrer war, zwei alte Damen, hatten gespart für eine Woche Budapest. Sind sie hingefahren und dann wiedergekommen und aber nicht jubelnd, sondern völlig geknickt. Ich fragte, was ist mit Ihnen los? Erzählten Sie mir, dass Sie in Budapest in einem Restaurant einkaufen waren. In Budapest, also in einem befreundeten sozialistischen Land. Und noch beim Essen waren, da kam der Kellner, sagte, bezahlen Sie sofort und schmiss Sie raus. Vor der Tür standen zwei Westdeutsche, die in D-Mark bezahlten. Also wer sich heute noch zweiter Klasse in der DDR fühlt, der sollte sich bitte daran erinnern, dass er vorher dritte oder vierte Klasse war. Und dann möchte ich die sehen, die sagen, wir fühlen uns als Bürger zweiter Klasse. Wenn das Leute sagen, hoch, ich denke jetzt ans Ende meines Lebens und was kann ich denn meinen Kindern vererben? Ja, dann wird das sehr viel weniger sein als vergleichbare Menschen in der alten Bundesrepublik. Die konnten aber 40 Jahre länger wirtschaften und Erfolg haben als wir. Ich habe es ja an mir selber ein Stück weit erlebt und mich dann irgendwann bremsen müssen. Auf einmal schien alles möglich. Das heißt, man hatte sich damit abgefunden, zähneknirschend oder verzweifelt. Oder auch, na gut, denn eben mit dem Rücken an der Wand und nicht unangenehm auffallen und sagen, was die hören wollen. Man hatte sich eingerichtet. Und jetzt auf einmal die Chance, ja, du kannst doch Florenz sehen. Du kannst studieren, wenn du ein anständiges Zeugnis hast. Du musst nicht außerdem noch du oder deine Eltern politische Vorleistungen erbringen. Und denn immer noch Menschen zweiter Klasse? Woran misst denn das? An den Superreichen in dieser Welt? Oder
naja, an der Wirtschaftsleistung, dass Leute immer noch 15% weniger für den gleichen Job bekommen, dass sie in den Eliten kaum repräsentiert sind. Klar, man vergleicht sich wie zu Ostzeiten immer noch mit den Westlern. Man vergleicht sich nicht mit den Leuten
sollten
in Polen,
wir auch mal
in,
tun.
Der,
merken
in der Slowakei.
War, so ist es. Der merken wir doch, dass es bei allen Herausforderungen, die haben sie aber alle gehabt, keiner in den 30 Jahren so weit hat bringen, es hat bringen können wie wir. Ist das ja nicht wert? Nochmal, ich kann das ja verstehen, dass man sagt, den in Frankfurt am Main jetzt immer noch besser. Also ich sage Ihnen bloß einen Satz, ich denke inzwischen gesamtdeutsch, wir sind ja gesamtdeutsch. Uns ging es, uns Deutschen, wenn ich denn noch weiß, wo wir herkommen, 1945 oder 39 bis 45 und dann 45. Uns ging es noch nie so gut wie heute.
Ich meine, in dem Zusammenhang, Sie haben ja auch da diverse Aufrufe, Appelle unterschrieben, ne, wo es darum geht, wo vor allem die AfD auch die Wendezeit quasi für sich vereinnahmt. Können Sie es irgendwo doch auch nachvollziehen, was diese Menschen meinen?
Also mit unseren Worten und unseren Formulierungen finde ich unverschämt.
Warum fällt das auf so, das ist natürlich total unverschämt, perfide, aber warum fällt es auf fruchtbaren Grund? Haben die Leute alle Gedächtnisamnesie oder?
Da wird es drunter gehen, ja. Also manches wird auch leichtfertig gesagt, populistisch. Also ich habe den Eindruck, es ist auch ein intellektuelles Problem. Da muss man sich schon denn ein bisschen detailliert befassen. Es ist auch ein Stück Verärgerung. Wir kommen aus einem Land, in dem der Klügste und der Beste von uns etwas beschloss und dann ist es einen Tag später Wirklichkeit gewesen. Das geht in einer Demokratie nicht. So manche Vorhaben, die man sich für eine Koalition und eine Legislaturperiode stellt, 4 Jahre, schaffen sie nicht. Das kann einen ärgern, aber trotzdem ja, gleichsetzen mit, das ist ja, ist ja wie in einer Diktatur.
Meinungsdiktatur, das hören wir ja auch ständig.
Ja, ja. Ich bitte Sie, da kann Ihnen doch wohl schlecht werden. Hoffe ich jedenfalls, dass Sie das, was Sie für selber für wichtig halten und dass das nicht mit dem Rotstift durchgegangen wird und hinterher dann ist, das darf nicht, das darf nicht. Und das muss aber auf jeden Fall noch dazu. Ja. Die haben sich offensichtlich mit den Fragen nie intensiv befasst. Dass Sie Ihren Frust loswerden wollen, kann ich irgendwie verstehen. Auch das wäre bei uns überhaupt alleine ditte schon, dass Sie bis hin zu, die muss weg oder so nach dem Motto abgeschlachtet, öffentlich rumtragen können, war bei uns nicht. Also der Vergleich ist sowas von stinkend. Ich sage ja nicht, dass die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, eine ideale sind. Da kann ich bloß mit Churchill antworten, nicht? Der mal diesen Vergleich hier auch gezogen hat. Und er hat gesagt, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen. Es gibt keine bessere. Und ich weiß bloß, das sogenannte sozialistische Modell, überall da, wo sie es probiert haben, ging es immer nur aufs Blut und auf die Knochen der kleinen Leute. Ging immer nur um Ideologie. Wir haben Recht. Und dann müssen wir eben an euch ein bisschen was abschnippeln, wenn ihr in den Anzug nicht passt, der uns vorschwebt. Und das finde ich unmenschlich.
Mich würde noch eine Sache interessieren, und zwar eher nach 1990 waren Sie dann ja auch in dieser Enquete-Kommission SED-Unrecht und Sie waren auch immer ein gefragter Interviewpartner. Und so darum ging so Stasi-Aufarbeitung. Die Aufarbeitung der DDR hat sich ja eigentlich hauptsächlich auf die Analyse der Stasi-Akten konzentriert. Sehen Sie das inzwischen auch als ein bisschen schwarz-weiß?
Jetzt sind die Protokolle, die wissenschaftlichen Arbeiten, die Parlamentssitzungen, die zum Thema der ersten und der zweiten Enquete-Kommission gemacht worden sind. Da sind vielleicht zwei von den 34 Büchern, die was mit Stasi zu tun haben.
Die öffentliche Wahrnehmung.
Es gibt fast, naja, das hat was mit der Behörde zu tun. Da sind ein paar tausend Mitarbeiter drin. Wir sind 35. Bei uns kommt Stasi am Rande vor, so wie es sich gehört. 17 Millionen DDR-Bäuer haben nicht alle für die Stasi gearbeitet, sind auch nicht alle von der Stasi begutachtet worden oder verfolgt worden. Also ich kann das verstehen auf dem Hintergrund der öffentlichen Darstellung, aber es entspricht nicht der Realität. Es gibt kaum einen Bereich, in dem historische Forschung oder wirtschaftliche Forschung, Menschenrechtsforschung, sich nicht mit allen Lebensbereichen der Deutschen Demokratischen Republik befasst hat. Wie, welche Freiheiten, welche Möglichkeiten haben Künstler gehabt? Inwieweit war das Recht in der DDR unangreifbar und allgemein verbindlich? Wer hat Entscheidungen in der Wirtschaft getroffen? Wie ist die SED an der Macht gekommen? Wie hat sie die gefestigt? Also mir fällt kein Bereich menschlichen Lebens oder der Zusammenarbeit im Staat ein, die da keine Rolle gespielt hat.
Also Sie würden sagen, das ist geglückt, die Aufarbeitung, oder?
Ne, die ist doch noch im Laufen. Es gibt doch immer noch, jeden Tag entstehen noch, alles, was da steht, sind Bücher, CDs, DVDs. Hier stehen nur Sachen, die ohne uns nicht denkbar wären. Wir sind die einzige Fördereinrichtung der Bundesrepublik Deutschland, zu der alle Menschen kommen können, die sich mit DDR-Geschichte und der Geschichte beider deutschen Staaten interessieren und dazu ein Archiv einrichten wollen, eine Ausstellung machen wollen und dafür Geld brauchen, weil sie es alleine nicht können. Die Frau Grütters kann Projekte unterstützen, auch materiell und dann nur materiell unterstützen, die von internationaler Bedeutung sind oder mindestens von gesamtstaatlicher Bedeutung sind. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich will die Teilung meines Dorfes in Thüringen, die will ich darstellen. Wir wollen Zeitzeugen dazu gehören, noch was man an Spuren sieht und so weiter und so weiter. Die können bloß zu uns kommen und haben inzwischen im Jahreshaushalt 8 Millionen Euro, die immer noch die Bundesrepublik Deutschland dafür bereitwillig ausgibt.
Noch eine Sache, wir haben jetzt ganz viel über die Zeit vor der Wiedervereinigung geredet und über die Zeit danach, aber wir haben über den Tag noch gar nicht gesprochen. 2.3. Oktober, vielleicht können Sie da noch mal erzählen, wie Sie das erinnern.
Am 2. Oktober abends wurde ich meinen Personenschutz los, alle Vergünstigungen mit dem Dienstauto. den Personenschutz, der fiel mir deswegen auf, weil mir noch wenige Wochen vorher gesagt worden ist, auf der Abschussliste der RAF würde ich an der 4. Stelle stehen.
Haben Sie sich nicht auch selber quasi selber ein bisschen aufgerüstet, dass Sie sich da noch eine Pistole zugelegt haben? Oder ist das ein Gerücht?
Der Pazifist mit Pistole?
Richtig. Da ist ein Kern Wahrheit drin. Aber die Geschichte ist, hoffe ich, denke noch dran, sonst dürfen Sie mich gerne noch mal dran erinnern. Also 2. Oktober, ich wurde alle Privilegien des Ministers los, das heißt den Personenschutz und die Dienstfahrzeuge, hatte in Strausberg Herrn Stoltenberg und Herrn Schönbohm praktisch die Reste der Nationalen Volksarmee übergeben. Und dann ja, hatte ich die Einladung für die große Feier am Reichstagsgebäude. Da bin ich aber nicht hingegangen. Und nicht aus Verbitterung, weil ich nur keinen Dienstwagen mehr hatte, das mich da hingefahren hat, sondern weil ich mir sagte, nee, das ist mir wichtig, jetzt mit Familie und denen aus der Gemeinde, die mitgekämpft haben, die mit versucht haben, in dieser DDR-Arbeit zu verändern. Und dann haben wir ja ein Fest feiern wollen, das aber kein richtiges Fest war. Auf der einen Seite waren wir froh, dass wir nicht ganz erfolglos hier gewesen sind. Und dann saßen wir da und das war eine ganz merkwürdige Situation. Mit ein bisschen Wehmut, mit ein bisschen Stolz, manche auch mit Frust. Und zwar klar, das heißt jetzt Abschied nehmen. Wir wollten die Geschichte nicht zurückdrehen, um Gottes Willen. Aber uns war klar, jetzt beginnt was völlig anderes und was Neues. Und uns allen war klar, das ist für uns eine gewaltige Herausforderung, weil es tatsächlich anders ist. Und es ist anders, als wir uns das vorher möglicherweise erträumt haben. Nicht buntes Schlaraffenland. Und die schleppen immer die Taschen an mit all den Sachen, die es bei uns nicht gibt, um uns eine Freude zu machen. Kannst du alles kriegen, aber dafür musst du hart arbeiten. Dass denen das nicht in Schoß gefallen ist, sondern dass sie dafür arbeiten mussten, die im Westen. Oft härter, viel härter, als man das bei uns musste. Und dass das Leben auf einmal für jeden Einzelnen von uns viel mehr Risiken und viel mehr Auseinandersetzungen mit sich bringt und persönliche Entscheidungen fordert, als das vorher der Fall gewesen ist. Ich glaube, das haben wir alles so ein Stück wenigstens geahnt. Von daher war das kein Jubelfest, sondern Nachdenken mit einer gewissen Zufriedenheit, mit einem gewissen Stolz, aber auch mit ein bisschen Bangigkeit und nur zum Teil dem schon richtigen Bewusstsein, da kommt eine Menge noch auf uns zu.
Jetzt sollte ich Sie noch an die Pistole erinnern.
Ja, und zwar, ich hatte ja Personenschützer, war ja auf der RAF-Liste an der vierten Stelle, war aber verheiratet und hatte damals schon 4 nahezu erwachsene Kinder. Und nun jappet ja so Reste noch von Familien nehmen. Und immer dann, wenn wir das Haus verließen, waren 3 im Abstand so von ein paar Zentimeter hinter mir. Ich habe mich da irgendwann dran gewöhnt. Meine Kinder waren nicht, die fanden das fürchterlich. Ich habe gesagt, wenn ich morgen mal mit meiner Frau Pilze suchen will, gehen wir natürlich mit. Ich habe gesagt, nee, das will ich auf jeden Fall. Und dann sagten die, na gut, wir können Kompromiss schließen. Sie kriegen eine Pistole, sie müssen wenigstens einmal sich von uns erklären lassen, wie das Ding funktioniert. Und die müssen sie dann beim Pilze sammeln tragen. Die müssen sie ja nicht sichtbar machen, aber die müssen sie tragen. Dann könnten wir sagen, wir haben für die Situation gesorgt. Da habe ich einmal, wie funktioniert das Ding, geschossen und dann nie wieder.
Eine derjenigen, also wenn man sich so die DDR-Regierung, die letzte DDR-Regierung anguckt, eine derjenigen, die es ja so am weitesten eigentlich geschafft hat, ist ja Angela Merkel, ne? Also und auch am längsten im Amt. Haben Sie damals entdeckt im demokratischen Aufbruch?
Das ist vielleicht übertrieben. Also ich fand sie vor. Eines Tages war sie da und da war sie von unserem damals noch Parteivorsitzenden Wolfgang Schnur eingestellt worden als Mitarbeiterin. Ich weiß inzwischen, dass sie den Eindruck gewonnen hatte, im Herbst 1989, jetzt kann man offensichtlich auch eigene politische Vorstellungen einbringen, umsetzen, was man vorher in der FDJ oder in der SED nicht konnte. Und deswegen hat sie sich darüber mit einem Kollegen unterhalten. Und da hat er gesagt, ja, du kannst zu uns kommen, klar. Aber da du noch eine Suchende bist und noch nicht weißt, wo, geh doch noch mal zum Rainer Eppelmann. Und dann ist er zum demokratischen Aufbruch gegangen, zu Rainer Eppelmann. Der Rainer Eppelmann war aber nicht da, der war gerade wieder unterwegs. Und dann traf sie eben Wolfgang Schnur und unseren damaligen Geschäftsführer. Und die haben gesagt, ja, na klar, brauchen wir Hilfe, komm rein, natürlich. Und dann hat sie da unsere Computer, die ersten, die wir gekriegt haben, mit eingerichtet. Und wurde dann unter Wolfgang Schnur noch die Pressesprecherin des demokratischen Aufbaus. Und dann haben wir ja Wolfgang Schnur rausgeschmissen, nachdem deutlich wurde, was er gemacht hat. Und dann ja, bin ich zunächst amtierender Vorsitzender gewesen die erste Pressekonferenz, die ich dann machen musste, um mitzuteilen, dass wir Wolfgang Schnur aus der Partei rausgeschmissen haben, hat Angela Merkel organisiert. Dann waren die Wahlen. Und als Vorsitzender des Demokratischen Aufbruchs hatte ich natürlich auch ein großes Interesse daran, dass nicht nur Mitglieder aus der alten Ost-CDU, sondern auch ein paar aus dem Demokratischen Aufbruch im Kabinett mit drin sind. Und dann, das war klar, dann habe ich gesagt, so, ich habe noch eine gute Regierungssprecherin für Sie, Herr Ministerpräsident, zukünftiger Ministerpräsident. Dachte, ja, den Posten habe ich schon besetzt, da saß ein Alt-Ostler CDU-Dorf. Sagte aber, der stellvertretende Posten vom Regierungssprecher ist noch frei. Da habe ich gesagt, na denn, würde ich mich doch sehr für Frau Angela Merkel einsetzen. Und dann hat Frau Angela Merkel Glück gehabt. Der Regierungssprecher hatte Flugangst. Der ist also in kein Flugzeug rein. Das heißt, alle große Reisen nach Paris, nach London, nach Moskau und nach Washington hat nicht der Regierungssprecher, sondern seine Stellvertreterin mitgemacht. Und da hat eben Lothar de Maizière denn gemerkt, ja, Donnerwetter, die kann was. Und dann kam es zu den ersten allgemeinen Wahlen, gesamtdeutschen Wahlen, im Dezember 1990. Lothar de Maizière, das hat er mir selber erzählt, mal gesagt, ja, also da müssen auch angemessen was aus der DDR, ehemaligen DDR mit dabei sein. Und wenn möglich auch jung und weiblich. Und dann hat Lothar de Maizière, Helmut Kohl, ein Ministerium, das war so ein Bauchladen mit vier Inhalten, in der Mitte durchgeschnitten. Und die Dame, die zunächst für vier Bereiche zuständig war, war im Bus noch für zwei Bereiche zuständig. Und für die anderen zwei, Frauen und Jugend, setzte er Angela Merkel ein. Dann lockte die UNO den CDU-Grünen weg mit einer hohen Kompetenz. Und dann machte Kohl sie zur Umweltministerin. Ihre Kollegen damals spotteten schrecklich, so nach dem Motto, die hat doch überhaupt keine Chance gegen das grüne Stammpferd der CDU. Wir haben bis vorgestern von den Ergebnissen in Tokio gelebt, also Politik jetzt, was da beschlossen worden ist. Und Tokio stand unter der Leitung von Angela Merkel. Die ist erst zurückhaltender geworden, als sie eben nicht nur für ein Haus zuständig war. Da kämpfst du natürlich mit dem Finanzminister, wie alle anderen, möglichst viel Knete willst du haben. Auf einmal muss er aber aufpassen, dass dir die Geld auch reicht. Ne? Sodass ich jetzt schon verstehen kann, dass Grüne sagen, ja, eigentlich hättest du ein bisschen mehr machen müssen. Du warst doch schon mal dichter dran. Ne? Aber trotzdem, wir werden noch mal sehr traurig sein, wenn sie nicht mehr da ist.
In der nächsten Folge Herbert Schirmer, der Kulturminister, der am 3. Oktober 1990 arbeitslos wurde und den Untergang in der Titanic feierte. Und der noch dafür sorgte, dass DDR-Kunst im wahrsten Sinn nicht auf der Müllhalde landete.